Was macht einen guten geistlichen Leiter aus? Hätte man die Christen in Korinth gefragt, dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, er muss gut reden können und unterhaltsam sein. Oder er muss gut vernetzt sein und die richtigen Leute kennen. Oder er braucht eine charismatische Persönlichkeit. Wir haben in dieser Serie viel darüber nachgedacht, wie sich die Christen dort in Korinth hinter unterschiedlichen Leitern gesammelt haben. Und oft spielten genau solche Kriterien dort eine Rolle. Wer hat die meisten Gaben? Wer kann am besten reden? Wen finden wir sympathisch? Und so weiter. Was wäre deine Antwort? Deine ehrliche Antwort? Das ist ja nicht immer die fromme Antwort. Ich glaube, die meisten von uns sind nicht frei davon, Leiter so zu bewerten anhand von Äußerlichkeiten und mit den Maßstäben dieser Welt. Wir haben gerade in der Textlesung gehört von dem Propheten Samuel, der einen König salben sollte, den König David. Und er ist da hingekommen, er hat diese Söhne Isais gesehen und er hat nach den Äußerlichkeiten gerichtet und bewertet. Er hat sich die angeschaut und hat den Größten und den Stärksten und den Schönsten, den hätte er genommen und zum König gesalbt. Ein Gottesmann, der in seinem Urteil falsch liegt. Gott sagt diesem Samuel, schau nicht da drauf. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Sogar der große Prophet Samuel brauchte das, die Korinther brauchten das. Und wir brauchen auch diese Korrektur Gottes. Auf was kommt es denn wirklich an? Bei einem geistlichen Leiter und bei jedem Diener Gottes. Worauf kommt es wirklich an? Unser heutiger Predigttext fordert uns wirklich dazu heraus, mit Gottes Augen auf geistliche Leiter zu schauen und auch noch ein bisschen allgemeiner auf unseren Dienst für Jesus Christus. Was zählt wirklich? Worauf kommt es an? Ich möchte uns diese Verse lesen. Finden Sie im 1. Korintherbrief, Kapitel 4. Die Verse 1 bis 5. 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 5. Und da schreibt Paulus den Korinthern, dafür halte uns jedermann. Also ihn, Paulus und auch die anderen, die geistliche Leiter waren. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi, und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Wie kann uns dieser Text helfen, zu erkennen, worauf es im geistlichen Dienst wirklich ankommt? Drei Punkte. Gottes Wort gibt uns hier die richtige Sicht auf geistliche Leiter, das sehen wir in den ersten zwei Versen. Gottes Wort gibt uns hier die richtige Sicht auf den eigenen Dienst, das sind die Verse 3 bis 4. Und sein Wort gibt uns hier die richtige Sicht auf den Wert des Dienstes. Wer sagt eigentlich, ob es wirklich was wert ist? Das ist der Vers 5. Und bevor wir da reingehen, möchte ich nochmal mit uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, dass wir es haben dürfen, dass wir darin deinen Willen erkennen dürfen. Und wir haben es gerade schon gelesen, du kennst unsere Herzen, du weißt um unsere Motive, liegt offen vor dir wie ein Buch. Und Herr, du weißt, wie schwer wir uns oft damit tun, deine Sicht anzunehmen und mit deinen Augen auf diese Welt zu blicken, wie oft wir ganz anders leben wollen, auf andere schauen, auf uns selber schauen. Und so wollen wir beten, Herr, dass du unsere Sicht korrigierst, dass du uns hilfst, uns korrigieren zu lassen von dir selbst durch deinen Heiligen Geist. Wir beten, dass du redest und dass wir es verstehen und annehmen können. Amen. Fang mal an mit den ersten beiden Versen. Der erste Punkt, die richtige Sicht auf geistliche Leiter. Paulus fängt an mit diesem Aufruf an jeden einzelnen Christen. Er sagt, dafür halte uns jedermann. Und er sagt dann den Korinthern, wofür sollen sie ihn und Apollos und Kephas und all die anderen Leiter, wofür sollen sie ihn halten? Er sagt, haltet uns für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Das griechische Wort, das Paulus hier für Diener gebraucht, das kommt wohl aus dem Galeerenwesen, also diese Schiffe, die durchs Mittelmeer gefahren sind und sonst wo, wo die Sklaven sich abgerudert haben, irgendwo unten saßen, die Diener, die da gerudert haben, diese Sklaven, das Wort gebraucht Paulus hier und er sagt, so sollt ihr über uns denken, wir rudern, wir legen uns ins Zeug für unseren Herrn. Und das zweite Bild, das er gebraucht, ist das Bild eines Haushalters. Bei den Griechen und auch bei den Römern war der Haushalter ein Sklave, der im Haus Verantwortung bekommen hat von seinem Herrn. Der hat eine gewisse Autorität bekommen, der hatte eine Weisungsbefugnis, der konnte Entscheidungen treffen, der hatte ja gewisse Autorität über die anderen Sklaven auch im Haushalt, war ein Verwalter über dieses Haus. Aber das alles eben immer unter seinem Herrn. Und das war auch der Maßstab, ob er ein guter Haushalter war, ob der Herr mit seiner Arbeit zufrieden war. Und Paulus sagt, so müsst ihr uns und die anderen sehen als Haushalter, die eingesetzt sind, jetzt einen Dienst zu tun in der Verantwortung vor dem Herrn. Mit welcher Aufgabe sind sie betraut gewesen? Sie sollten Gottes Geheimnisse verwalten. Wenn wir Geheimnisse haben, dann wollen wir normalerweise, dass die nicht rauskommen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen gehört von diesen Bundeswehroffizieren der Luftwaffe, die miteinander telefoniert haben und über Geheimnisse der Bundeswehr gesprochen haben und die Russen haben es mitgehört und veröffentlicht. Das haben sie sich nicht gewünscht. Es sollte geheim bleiben. Die RAF-Terroristen, denen gerade das Bundeskriminalamt auf der Spur ist. Die wollten gerne im Geheimen bleiben, die wollten nicht erkannt werden, wo sie wohnen. Und jetzt fragen auch die Medien, kommen jetzt die letzten Geheimnisse der RAF ans Licht? Mit Gottes Geheimnissen ist es anders. Da geht es nicht um Detektivarbeit, da geht es nicht um Verhörgeschick, da geht es nicht darum, die Puzzleteile zusammenzubringen, sondern Gott möchte, dass diese Geheimnisse, die er offenbar gemacht hat, dass sie bekannt werden, dass sie weitergesagt werden, dass sie mit anderen Menschen geteilt werden. Diese Apostel, Paulus und die anderen, die haben das anvertraut bekommen, um es weiterzusagen. Es sind offene Geheimnisse. Im Kern geht es bei diesen Geheimnissen um Gottes Rettungsplan für uns Menschen. Das Alte Testament, es war voller Hinweise darauf, dass Gott die Beziehung zwischen sich und zwischen den Menschen wieder heil machen wollte. Die Beziehung, die kaputt war seit dem Sündenfall, Gott hat einen Plan gehabt von Anfang an, wie er das wieder heil macht. Dass ein Retter kommt, der alles ändert. Und doch war das lange geheimnisvoll. Wie wird das genau passieren? Und dann kam Jesus Christus in diese Welt und er hat es Stück für Stück aufgedeckt und hat es den Menschen gezeigt, zuerst seinen Jüngern, wie er diesen Plan erfüllt, diese Rettung von Sünden, dass Menschen wieder in die Beziehung zum lebendigen Gott kommen. Er hat gesagt, ich bin gekommen, nicht um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er ist gekommen und hat den Menschen das gepredigt und es ihnen gezeigt damals und er zeigt es uns heute, um uns zu zeigen, wir haben eine so große Schuld vor Gott, vor unserem Schöpfer. Wir haben gelebt, als wäre er unser Diener, als hätten wir was verdient von ihm. Wir haben nichts gegeben auf sein Urteil, wir haben einfach so unser Ding gemacht. Und Jesus sagt, ihr habt so eine große Schuld, ein riesen Sündenberg bei Gott, eine Schuld, die ihr nicht abbezahlen könnt, die ihr nicht ableisten könnt, nicht auf einer Galeere und sonst wo, ihr könnt nichts dafür tun, aber ich gebe mein Leben. Ich bezahle die Schuld, ich bezahle den Preis. Er hat mit seinem eigenen Leben am Kreuz dafür bezahlt und nur so konnte die Beziehung wieder heil werden. Und jeder, der an ihn glaubt, hat den Anspruch, das anzunehmen für sich und mit Gott versöhnt zu werden. Das war die Botschaft der Apostel. Das haben sie weitergesagt, wo sie hinkamen. Dieses Geheimnis, was lange ein Geheimnis war, was jetzt offenbar war, haben sie weitergesagt. Wieder und wieder. Sie haben die Menschen aufgerufen, kehrt um, vertraut diesem Jesus Christus, folgt ihm nach. Und ich möchte die Chance nicht verpassen, das auch an dieser Stelle zu sagen, denn es kann gut sein, dass Menschen unter uns sind, dass du sagst, ich erkenne, vor Gott kann ich nicht bestehen. Da ist eine Schuld in meinem Leben. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich möchte sagen, es gibt einen Ort, wo du versöhnt wirst mit Gott. Am Kreuz von Golgatha, wo Jesus Christus auch deine Schuld bezahlt hat, wenn du das annimmst, wenn du dich ihm im Glauben zuwendest, wenn du ihm vertraust. Deshalb lade ich dich ein, kehr um, lass dich wirklich frei machen von Jesus. Und dann lern, was es heißt, Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen. Auch das ist nicht geheim. Wir können das wissen, was Gott von uns möchte, wie er über uns denkt, wie Gott ist. Hat es den Aposteln anvertraut und in dieser Anfangsphase der Kirche haben sie das aufgeschrieben, sie haben Evangelien aufgeschrieben, sie haben Briefe geschrieben und wir haben es in der Bibel überliefert, die Geheimnisse Gottes, die offenbar sind, die wir kennen können durch sein Wort, dass uns gepredigt wird, dass wir selber lesen können. Wir können seine Geheimnisse tiefer verstehen. Paulus sagt, das ist seine Berufung. Und es ist die Berufung aller Hirten und Lehrer in der Gemeinde. Sie sind Haushalter über Gottes Geheimnisse. Woran erkennt man einen guten Haushalter? Paulus sagt es in Vers 2. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Das ist das entscheidende Merkmal für einen guten Haushalter. Ist er treu? Das heißt, ist er ein treuer Haushalter über Gottes Geheimnisse? Predigt er wirklich Gottes Wort oder seine eigenen Ideen? Geht es ihm darum, dass der Herr groß rauskommt oder dass er eine Bühne hat? Müht er sich darum, dass Nichtchristen wie Christen Gottes Willen besser verstehen? Ist erkennbar, dass er lebt, was er predigt? Ist er treu? Was steht auf dem Spiel, wenn ein Haushalter nicht in dieser Weise treu ist mit Gottes Geheimnissen? Ganz, ganz viel. Im Grunde steht die ganze Gemeinde auf dem Spiel, wenn die Haushalter Gottes nicht so mit seinen Geheimnissen umgehen. Der Dienst der Gemeinde steht auf dem Spiel. In Epheser 4 lesen wir, dass die Hirten und Lehrer der Gemeinde dazu berufen sind, die Gemeinde zum Werk des Dienstes zuzurüsten. Und der ganze Kontext in Epheser 4 macht so klar, es geht darum, mit Gottes Wort die Gemeinde zuzurüsten, damit wir alle unseren Dienst tun können, für Gott leben können, uns ihm hingeben können. Dafür braucht es sein Wort, dafür braucht es Hirten und Lehrer, die das treu weitergeben. Und es steht noch mehr auf dem Spiel als der Dienst. Es steht auch die Einheit der Gemeinde auf dem Spiel, wenn wir das nicht tun. In Apostelgeschichte 6 lesen wir, in der Urgemeinde gab es schon ganz früh, es gab einen Streit. Die griechischen Witwen hatten das Gefühl, wir werden übergangen bei der Witwenfürsorge. Da kümmern sich die Leute nicht um uns. Und die Apostel haben das gesehen und sie haben gesehen, das ist echt ein Problem. Da ist die Einheit in Gefahr und gleichzeitig haben sie gesagt, aber wir können uns nicht um diesen Dienst kümmern. Es ist nicht richtig, dass wir an den Tischen dienen, sagen sie. Das klingt erstmal so ein bisschen hochnäsig. Ja, sind die sich zu fein, um praktische Arbeit zu machen, aber sie sagen es nicht richtig, an den Tischen zu dienen und darüber den Wortdienst zu vernachlässigen. Weil dann auch die Einheit in Gefahr ist, auf dem Spiel steht, wenn das Wort nicht mehr gelehrt wird. Ihr Lieben, lasst uns vorsichtig sein, welche Kriterien wir an den Dienst geistlicher Leiter anlegen. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man als Betroffener spricht, und trotzdem ist es wichtig. Gottes Wort sagt uns es an verschiedenen Stellen. Vorsicht, welche Kriterien uns da leiten. Rhetorik und Auftreten ist nicht der entscheidende Maßstab. David war auf den ersten Blick kein geeigneter Kandidat, ein König zu sein. Und wir haben es gesehen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Paulus selber war, zumindest wenn man so seine Worte liest, dann auch später bei vielen Korinthern nicht angesehen als eine besonders charismatische und große Führungspersönlichkeit. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 10, wie viele in Korinth wohl über ihn gedacht haben. Er schreibt da aus ihrer Perspektive: Denn seine Briefe, sagen sie, also die Korinther, die wiegen schwer und sind stark, aber wenn er selbst anwesend ist, ist er schwach und seine Rede kläglich. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass die so über den Paulus gedacht und geredet haben. Kein ganz großer Redner in den Augen vieler Korinther, aber ein großer Mann Gottes, ein treuer Diener des Herrn. Ob jemand jung ist, ist kein Maßstab für einen geistlichen Leiter. Wir wissen, dass Paulus das dem Timotheus, seinem jungen Mitarbeiter, sagt: Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. 1. Timotheus 4, Vers 12. Und dann ermutigt er ihn: Also für dein Alter kannst du nichts. Diene dem Herrn einfach treu in deinem Alter. Tu deinen Dienst für ihn. Und nicht einmal, ob viele Menschen kommen und einen Prediger hören wollen, ist für sich ein gutes Kriterium, ob er ein treuer Haushalter ist. Ja, es gibt Verkündiger, die predigen ein falsches Evangelium, aber die Gemeinde ist voll. Es gibt zum Beispiel Prediger, die sagen: Gott will immer, dass du reich bist. Gott will immer, dass du erfolgreich bist. Gott will immer, dass du gesund bist. Er will, dass alle deine Beziehungen immer jetzt und hier aufblühen. Und die Menschen freuen sich und wollen das hören und sie kommen und sie spenden und das blüht mal eine kurze Zeit auf. Das ist für sich kein Kriterium, ob jemand ein treuer Haushalter ist. Auf der anderen Seite kenne ich Pastoren, die predigen treu jede Woche das Evangelium, die predigen Gottes Wort. Die Gemeinden sind sehr klein, teilweise sogar am Schrumpfen, weil es viele nicht hören wollen. Das ist kein Kriterium. Der Maßstab für einen guten geistlichen Leiter ist er treu. Nicht ist er unterhaltsam, ist er charismatisch, ist er erfolgreich, stimmen die Zahlen, sondern dient er Jesus treu als Haushalter über Gottes Geheimnisse. Und nachdem Paulus den Korinthern diesen entscheidenden Punkt hier sehr deutlich gemacht hat, wechselt er jetzt die Perspektive und er sagt ihnen, wie er selber auf seinen Dienst schaut. Und was er dazu schreibt, ist eine große Hilfe, nicht nur für christliche Leiter, sondern ich würde sagen für jeden von uns, der dem Herrn Jesus dient. Diese Perspektive auf den eigenen Dienst, die uns Paulus hier zeigt. Der zweite Punkt, die richtige Sicht auf den eigenen Dienst, die Verse 3 und 4. Die Frage, die Paulus hier beantwortet, ist: Wer beurteilt eigentlich, ob ich treu bin? Wer tut das? Und als erstes stellt er fest, das sind nicht die Menschen. Vers 3a sagt er: Mir aber ist ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Paulus wusste, dass ihn die Leute beurteilten. Ihm war das sicher klar, dass nach der Predigt die Leute auch nach Hause gegangen sind und die haben jetzt nicht immer fröhlich über Gottes Wort sich ausgetauscht, sondern sie haben ja auch manchmal den Paulus in die Pfanne gehauen, die haben ihn kritisiert, die haben sich geärgert. Das war nicht immer nur erbaulich und ermutigend, was da geredet wurde zu Hause am Esstisch. Das ist möglich, dass das heute auch noch vorkommt, dass nicht nur über Gottes Wort nach der Predigt und nach dem Gottesdienst gesprochen wird. Ich finde es so bemerkenswert, aber wie Paulus damit umgeht. Er ärgert sich nicht darüber, sondern er sagt: Mir ist das ein Geringes. Mit anderen Worten, das bereitet mir keine schlaflosen Nächte, was die Leute über mich sagen, was sie über mich denken. Das wirft mich nicht aus der Bahn, wenn mir nicht alle Herzen zufliegen. Er hat einen ganz tiefen inneren Frieden, trotz aller Kritik und aller Widerstände. Weil er wusste, das Urteil der Menschen zählt nicht. Gleichzeitig hat er aber auch nicht den Fehler gemacht, den so viele von uns heute machen. Er schaute auch nicht tief in sich selber hinein. Ja, viele Lebensratgeber, die impfen uns heute ja regelrecht damit, dass du dir das nur selber immer wieder zusprechen musst. Schau dich im Spiegel an und sag dir selber, du bist gut, du schaffst das, du kannst alles erreichen, wenn du dich reinhängst. Sprich dir selber gute Dinge zu über dich selber und dann kann dir egal sein, was andere sagen. So war der Paulus auch nicht unterwegs. Wenn wir weiterlesen, sagt er, ab dann Vers 3b, auch richte ich mich selber nicht. Ich bin zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Also mit anderen Worten, er hat schon seinen Dienst getan nach bestem Wissen und Gewissen, aber er sagt, das ist auch nicht die Kategorie, meine eigene Bewertung, ob jetzt dieser Dienst gut ist. Ich will nicht meine letzte Sicherheit in mir selber suchen und in meiner eigenen Bewertung, wie ich da drauf schaue. Obwohl er ein ruhiges Gewissen hat, wusste er auch gleichzeitig, meine Selbsteinschätzung ist nicht das entscheidende Kriterium. Warum hat er sich selber misstraut? So muss man das ja lesen, dass er da selber sich ein bisschen misstraut hat. Zum einen, weil er genau wusste, unser eigenes Urteil ist nicht zuverlässig. Ron Kupsch hat uns das letzte Woche so wunderbar auch gepredigt aus dem letzten Abschnitt. Wir sind fähig, auch noch als Christen, uns sehr selber zu täuschen und selbst zu betrügen sogar. Wir können blind sein für unsere eigene Sünde, blind sein für unsere Unzulänglichkeiten. Zum anderen, noch wichtiger, Paulus hat es wirklich ernst genommen, dass er ein Diener und ein Haushalter Gottes war. Und der Standard für einen Diener und einen Haushalter ist eben nicht das Zeugnis, das er sich selber ausstellt, sondern das Zeugnis, das ihm der Herr gibt, ob der sagt, gut gemacht. Und genau das sagt Paulus am Ende von Vers 4. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Wir können hier ein großes Geheimnis von Paulus lernen. Wie werde ich frei von dieser Angst vor dem Urteil anderer Menschen? Von der Sucht, von Menschen anerkannt zu werden? Ich denke, das kennt jeder von uns auf die eine oder andere Weise, dass keiner ganz frei ist. Und vielen von uns macht es sogar sehr zu schaffen, dass wir viel darüber nachdenken, was denken denn die Menschen über mich? Die Sehnsucht, gefallen zu wollen, beliebt zu sein, bewundert zu werden. Diese Unsicherheit, wenn mich Menschen schräg anschauen oder wenn sie mich überhaupt nicht beachten. Der Zorn und dieses Unverständnis, wenn jemand über mich schlecht redet, mir Dinge unterstellt, die ich nicht gesagt habe oder nicht so gemeint habe. Die Scham, wenn mich jemand dabei erwischt, dass ich nicht das lebe, was ich lehre. Der Instinkt, meine Sünde zu verstecken, mich in die Finsternis zurückzuziehen, dass nur ja niemand mich beurteilt, mich verurteilt, mir ins Leben spricht. Wie werde ich frei davon? Und wie werde ich frei von meiner eigenen Bewertung? Dass ich ständig in mich reinschaue, ständig schaue, bin ich noch gut, bin ich richtig und irgendwo Selbstbestätigung in mir selber suche. Paulus sagt, schau nicht auf die anderen. Schau nicht in dich selber rein. Schau auf den Herrn. Sein Urteil zählt. Der schottische Prediger Robert Murray McShane gab den weisen Rat, für jeden Blick, den du auf dich selbst richtest, richte 10 Blicke auf Jesus Christus. Ich würde es noch ergänzen, für jeden Blick, den du auf andere richtest, um da deine Sicherheit zu suchen, ihr Urteil zu suchen, richte 10 Blicke auf Jesus. Er ist es, der zählt. Er spricht dir dein Urteil und niemand sonst. Das bringt uns zum letzten Punkt. Die richtige Sicht auf den Wert unseres Dienstes, der Vers 5. Im letzten Vers beantwortet Paulus die Frage, wann Und wie wird eigentlich sichtbar, ob das wirklich wertvoll war, was wir getan haben, wie wir gedient haben? Und er sagt, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Vielleicht müssen wir kurz klären, was das nicht heißt, was er hier sagt. Er sagt, richtet nicht vor der Zeit. Das kann nicht bedeuten, dass er damit sagt, also fällt nie ein moralisches Urteil in der Gemeinde. Wir sehen zum Beispiel in Matthäus 18, dass Jesus sehr wohl gesagt hat, wenn da Sünde ist im Leben von Brüdern, im Leben von Schwestern, dann ist es wichtig, dass wir vier Augengespräche haben und dass wir vielleicht sogar noch weitergehen, um wirklich ihnen zurechtzuhelfen, von der Sünde umzukehren. Das ist nicht richten. Jesus macht es deutlich und Paulus sagt, nur ein Kapitel später ermahnt er die Korinther, dass sie jemanden sehr scharf zurechtweisen sollen, der in ihrer Mitte gesündigt hat. Sie sollen ihn sogar ausschließen. Also das meint er nicht mit richtet nicht vor der Zeit. Es geht nicht um Sünde, um moralische Verfehlungen, die vor Gott falsch sind. Da sollen wir einander zurechthelfen. Mit aller Sanftmut, sagt Paulus in Galater 6, aber doch zurechthelfen. Richtet nicht vor der Zeit heißt auch nicht, dass wir uns als Gemeinde nicht von falschen Lehren abgrenzen und sie zurückweisen sollen. Jesus hat gesagt, es werden falsche Lehrer kommen. Ganze Briefe im Neuen Testament sind geschrieben, um falsche Lehren zurückzuweisen und der Gemeinde zu sagen, bleibt auf dem richtigen Weg, bleibt bei der Lehre, bei der gesunden Lehre Jesu Christi. Und es ist natürlich ganz klar, wenn ein geistlicher Leiter in Sünde lebt, wenn er falsch lehrt, dass eine Gemeinde die Verantwortung hat, ihn auch zur Umkehr zu rufen und auch die Verantwortung hat, wenn er nicht umkehrt, ihn auch abzuberufen von seinem Dienst. Das ist nicht der Punkt. Was bedeutet dann aber hier, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr wiederkommt? Ich denke, das geht Paulus hier um die vielen Urteile, die wir über andere fällen und hier in diesem Kontext ganz besonders über geistliche Leiter, die nicht in diese Kategorie fallen. Sünde, falsche Lehre. Und davon gibt es auch so viele Urteile in der Gemeinde, dass wir einander beurteilen nach ganz anderen Kriterien. Wir haben darüber nachgedacht, wonach kann man Menschen beurteilen? Man kann sie beurteilen nach ihrem Auftreten, wie sie sich kleiden, wie sie reden. Man kann sie beurteilen nach Entscheidungen, die ich mir persönlich anders gewünscht hätte, weil sie nicht meinem Geschmack entsprechen, weil ich es gerne anders haben würde. Wo ich aber sagen muss, wenn ich die Schrift lese, na, Sünde ist es nicht. Es ist nur anders. Anders sein ist keine Sünde. Paulus sagt, Vorsicht mit schnellen Bewertungen über andere. Wer das bewertet, ob sie diesen Dienst gut gemacht haben, ist der Herr. Und der Herr sieht so viel tiefer als wir. Der Herr sieht die Herzen, der Herr kennt die Motive. Wir sehen die Oberfläche und wir interpretieren ganz oft. Wir fragen ja oft noch nicht mal nach, wie hast du das gemeint, warum haben wir das so gemacht, sondern wir interpretieren und urteilen und verurteilen auch so leicht. Die Leiter, aber auch untereinander in der Gemeinde. Das passiert so schnell, dass wir in dieser Weise richten über Motive, ja, die bewerten. Das ist die Herausforderung am Ende dieses Textes. Für jeden von uns bist du in der Gefahr, den Dienst anderer in dieser Weise zu bewerten, zu beurteilen, ja sogar zu verurteilen. Den Dienst deiner Geschwister und auch den Dienst der Ältesten in der Gemeinde. Lass uns vorsichtig sein, dass wir nicht zu schnell richten und verurteilen. Wenn einer sündigt und sei es der Pastor, dann sprich das bitte an, das ist dann deine Verantwortung. Zuerst unter vier Augen, vielleicht braucht es auch ein größeres Forum dafür, aber es ist wichtig, wenn Sünde ist, sprich es an. Aber ganz oft ist es eben keine Sünde. Ja? Gott schenkt seiner Gemeinde und er schenkt jedem einzelnen Christen besondere Gaben, Fähigkeiten. Er hat uns jeden einzigartig gemacht, so wie wir sind. Und wenn du dich ärgerst über einen Bruder oder eine Schwester, weil ihm bestimmte Gaben fehlen, Da kann der Bruder oder die Schwester erstmal nichts dafür. Das ist eine Klage gegen Gott. Mach dir das bewusst. Der teilt die Gaben aus. Das machen nicht wir. Wenn du dich ärgerst, weil Frucht fehlt, weil du die Frucht nicht erkennen kannst, dann ist es auch eine Klage über Gott. Ich kenne treue Prediger, ich habe es vorhin schon gesagt. Es gibt Missionare, die haben über Jahre und Jahrzehnte das Evangelium gepredigt, die haben keinen einzigen Bekehrten erleben dürfen, in Jahren und Jahrzehnten. Aber es ist nicht das Kriterium. Immer wieder schenkt Gott dann nach Jahren und Jahrzehnten Erweckungen. Und es gibt Frucht zu seiner Zeit. Für die Frucht ist der Herr verantwortlich, nicht wir. Und dann gibt es ganz viele Entscheidungen, ganz viele Prioritäten, die man unterschiedlich setzen kann. Das ist eine Frage der Weisheit und manchmal nur eine Frage des Geschmacks. Und auch da ist es nicht angebracht, zu richten, zu verurteilen, vielleicht sogar die Berufung in Frage zu stellen eines anderen. Ich glaube, wir werden noch überrascht sein, wenn wir mal vor Jesus stehen, wenn er wiederkommt, wen er so alles loben wird und für welche Dinge, weil er das Herz kennt. Weil er die Motive aufdeckt, weil er sie sichtbar machen wird, wenn er wiederkommt und weil er selber dann das Urteil spricht. Ich möchte schließen mit einem Gedanken auch zu diesem Vers 5, weil ich mir vorstellen kann, dass das den einen oder anderen so ein bisschen nervös macht. Der ein oder andere wird so ein bisschen unruhig. Es kommt der Tag, da kommt der Herr wieder und er wird alles aufdecken, was im Herz ist. Er wird die Motive ans Licht bringen. Und ich weiß, manche kämpfen von uns mit dieser Vorstellung. Der Herr wird kommen und der deckt das dann alles auf und dann kommt alles ans Licht. Das kann einem Angst machen, auch noch als Kind Gottes, weil ich sehe, da ist noch so viel Sünde, da bin ich oft falsch unterwegs. Und ich möchte das zusprechen, fürchte dich nicht vor diesem Tag. Wenn Jesus dein Herr ist, hast du keinen Grund dazu, dich zu fürchten. Dann ist das kein Tag der Verdammnis, wo Gott kommt und dir ein Urteil spricht, wo er dich dann von sich stößt. Paulus sagt das im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. Es ist nichts, wovor du Angst haben musst, wirklich nicht. Und wenn du davor Angst hast, dann lass uns drüber reden, die kann man überwinden, die darfst du überwinden mit Gottes Hilfe. Die Grundlage ist, was Jesus getan hat, dass er uns zuerst gedient hat, dass er uns zuerst geliebt hat, dass er uns mehr dient, als wir ihm jemals dienen könnten. Und erst das setzt uns frei, dann ihn zu lieben, ihm zu dienen, für ihn zu leben. Und wenn du für ihn lebst, musst du keine Angst haben vor dem Tag, an dem er zurückkommt. Wirklich nicht. Dann hat er auch ein Lob für dich. Jesus erzählt in Matthäus 25 ein Gleichnis über Knechte, die auch Talente anvertraut bekommen haben von ihrem Herrn. Und er sagt über die, die gut damit umgegangen sind, die ihr Leben wirklich so gelebt haben, auch in der Ehrfurcht vor dem Herrn, für den Herrn, dass die ein Lob bekommen werden. Und in dem Gleichnis heißt es dann am Ende, der Herr wird ihnen sagen, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Und Paulus sagt uns hier, einem jedem wird sein Lob zuteil werden. Einem jedem wird sein Lob zuteil werden. Da muss sich keiner Sorgen machen, dass er kein Lob vom Herrn bekommt. Deshalb lasst uns sehr zuversichtlich für ihn leben und unserem guten und treuen Herrn dienen. Lasst uns beten. Und Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns zuerst gedient hast. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du gekommen bist, nicht um dich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und dein kostbares Leben zu geben, als Lösegeld für viele, als Lösegeld für uns. Du hast uns freigekauft von unserer riesen Sündenschuld und du hast uns in die Gemeinschaft mit dir, in deinen Haushalt hineingeliebt. Und wir beten so, dass wir lernen, was es heißt, dir treu zu dienen, immer mehr. Und wir beten, dass das, was Paulus hier anspricht, wovor er warnt, diese falschen Kategorien, wie wir auch über den Dienst denken können, dass das immer mehr, dass du selber das durch deinen Geist immer mehr zurückdrängst in unserem eigenen Leben und im Leben dieser Gemeinde Und dass wir sehr vorsichtig sind mit diesen Bewertungen, mit diesen Urteilen, mit diesem Richten übereinander, Herr. Hilf uns wirklich, mit deinen Augen aufeinander zu schauen, und lass du diese Gemeinde weiter aufblühen, unsere Gemeinschaft weiter wachsen. Dir zur Ehre, zum Zeugnis für diese Welt und auch zu unserem eigenen Besten. Amen.